So, Jeremia 49, das sind, ja, so, eigentlich bei einer nicht logischen Stelle stehen geblieben. Ich wollte eigentlich Kapitel 49 letztes Mal noch fertig machen, aber das sollte nicht so sein, war auch ein ehrgeiziges Ziel. Und dann wollte ich eigentlich heute Kapitel 50 bis 51 machen, über Babylon, und das ist auch unrealistisch, das heute in einem durchzukriegen, 49 und die zwei Kapitel, also wir werden heute wahrscheinlich wohl auch an einer unlogischen Stelle stehen bleiben, aber das ist okay. Hauptsache der Herr spricht zu uns und macht uns sein Wort lebendig. Also wir haben begonnen, uns Gericht über verschiedene Nationen anzusehen. Also Gott hat ja viele Kapitel lang über Gottes Gericht über Juda gesprochen und die Züchtigung, die er über sie bringen wird, weil sie Gott ungehorsam waren und falschen Götzen nachgelaufen sind. Und dann ab Kapitel 46 ging es los mit Gericht über die umliegenden Nationen, also da haben wir erst Ägypten gehabt und dann letztes Mal im Kapitel 47 die Philister und die Moabiter, die östlich des Jordans gelebt haben. Also Kerak zum Beispiel war Moab, soweit ich mich erinnere, wo dieses Attentat auch war, diese Woche, dieser Anschlag, das ist das Land von Moab, also das südliche Jordanien. Und heute geht es mit einem Ausspruch über die Söhne Ammon, also die Ammoniter, weiter. Ammon erinnert uns an Amman, also die Hauptstadt von Jordanien, und das war auch das Gebiet, also nördlich des Toten Meeres. Östlich des Jordans, das war das Gebiet der Ammoniter. Die moderne Stadt Amman hat damals Rabba geheißen, das werden wir auch sehen. Waren auch entfernt verwandt von Israel, aber haben eigentlich meiste Zeit in der Geschichte Israel eher Probleme bereitet, als dass sie ihnen freundlich gesinnt war. Und so über die Söhne Ammon. So spricht der Herr: Hat denn Israel keine Söhne oder hat es keine Erben? Warum hat ihr König Gad in Besitz genommen und warum wohnt sein Volk in dessen Städten? Also Gott hat ja östlich des Jordans so 2,5 Stämmen ihr Erbteil gegeben. Gad, Manasse und Ruben. Und die Ammoniter haben ja offensichtlich Gad in Besitz genommen. Das Gebiet, was den Gaditern eigentlich gehört hätte. Und jetzt wohnen die Ammoniter da drin. Und darum siehe, wär's 2 Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich gegen Rabba, das heutige Amman, die Hauptstadt von Jordanien, der Söhne Ammon Kriegsgeschrei erschallen lassen. Und es soll zum Schutthaufen werden und seine Tochterstädte sollen mit Feuer verbrannt werden. Und Israel wird seine Erben beerben, spricht der Herr. Heule Heschbon, den Ai ist verwüstet, das ist nicht das Ei, was bei Jericho liegt, das wir aus dem Buch Josua kennen, das ist ein anderes, östlich des Jordans. Schreit ihr Töchter von Rabba, gürtet euch Sacktuch um, klagt und lauft hin und her innerhalb der Viehhürden, denn ihr König wird in die Gefangenschaft gehen, deine Priester und die Obersten miteinander. Was rühmst du dich der Täler und dass dein Tal überfließt, du abtrünnige Tochter, die auf ihre Schätze vertraut? Wer soll an mich herankommen? Siehe, ich lasse Schrecken über dich kommen von all deinen Nachbarn, spricht der Herr der Herrscharen. Und ihr sollt vertrieben werden, jeder für sich, und niemand wird die Flüchtigen sammeln. Also Gericht auch über die Ammoniter. Was war das Problem von ihnen? Sie haben sich sicher gefühlt, ihre Täler. Wer soll an mich herankommen, sicher in ihren Festungen? Und sie haben auf ihre Schätze vertraut, lesen wir hier. Also sehr modern eigentlich. Könnte man genauso gut an die Deutschen schreiben. Selbstgenügsamkeit. Hey, wir haben doch alles geregelt. Wir haben doch alles sicher gemacht. Wir haben doch unsere Häuser, unsere Aktien, unseren Sozialstaat, unsere Polizei, wir haben doch alles aufgebaut, ist doch alles sicher bei uns. Und wir sind wohlhabend, wir vertrauen auf unseren Wohlstand, auf unsere Ressourcen, was wir alles leisten, was wir alles schaffen können. Aber da drin liegt natürlich überhaupt keine Sicherheit. Und viele Menschen finden das heraus in Zeiten der Krise. Auch jetzt gerade eben mit diesem Anschlag in Berlin. Wir haben eben nicht alles im Griff. Es lässt sich auch nicht alles verhindern. Und so, wenn wir in dieser Selbstsicherheit leben, wer sollte an mich herankommen, dann leben wir eigentlich gefährlich. Denn der Herr ist unsere Sicherheit. Ich denke an den Psalm, wo es heißt, wenn sie auch zu deiner Rechten und deiner Linken fallen, wird es doch nicht treffen. Psalm 91, ja. Also wenn der Herr uns beschützt, dann sind wir sicher, aber nicht in uns selbst. Auch nicht in unseren selbst geschaffenen Sicherheiten. Das kann von einem Tag auf den anderen weg sein. Und das sind eigentlich unsere Götzen im Wesentlichen in unserer Gesellschaft. Und hier der König, die Priester, alle Obersten, alle ziehen in die Gefangenschaft. Wieder durch die Babylonier, die auch dieses Gebiet einnehmen. Aber dann heißt es im Vers 6, aber nachher werde ich das Geschick der Söhne Ammon wenden, spricht der Herr. Und es sind wohl einige der Ammoniter auch mit Israel zurückgekehrt. Und noch Teil von Israel geworden.
Diese Gebiete eingenommen ursprünglich, also als sie dann rüberkamen. Und dann hat ja der Josaphat auch mal den Krieg gehabt mit den Ammonitern, Moabitern. Das war ja so in der Zwischenzeit. Und jetzt sind wir ja dann da. Das ist ja quasi schon nach Josaphat, war ja so vielleicht in der Mitte dann, also so vor, kamen ja dann die anderen Könige bis dann zum Schluss Zedekia. Und jetzt ist lange Zeit vergangen und die waren ja dann ja immer noch, das ist ja immer wieder hin und her gegangen wahrscheinlich, die haben ja dann wieder sich da festgesetzt.
Ja gut, aber es ist ja eine Zeit jetzt, wo die, das Nordreich Israel schon erobert wurde von den Assyrern.
22 vor, ja genau.
Das hat natürlich aber ein Vakuum geschaffen, ein Stück weit auch, und es scheint, dass die Ammoniter das auch ausgenutzt haben.
Da reingekommen,
diese Gebiete auch, ja, sich da niedergelassen haben. Aber nachher werde ich das Geschick der Söhne Ammon wenden, spricht der Herr. Und sie werden zurückkehren, auch mit den Israeliten und Teil von Israel werden. Und das ist Gottes Herz eigentlich. Eigentlich, dass alle Menschen Teil von Israel werden. Das ist Gottes Herz. Das sehen wir schon ganz am Anfang mit Ruth
Israel,
und mit Rahab, Heiden, die Teil werden, auch denen, die aus Ägypten ausgezogen sind, mit Ägypten. Und dann sehen wir das natürlich im Neuen Testament, dass alle Heiden, die sich Jesus anvertrauen, eingepflanzt werden in Israel. Also Jesus, der Messias, ist eigentlich Israel in Person, könnten wir sagen. Wir sehen es im Alten Testament, also gerade im Buch Jesaja haben wir das gesehen, dass es sich immer mehr zuspitzt auf den Messias hin. Also Israel ist der Knecht Gottes, sollte der Knecht Gottes sein, aber wenn wir bis Kapitel 53 kommen in Jesaja, wird es sehr offensichtlich, wenn er über den Knecht Gottes spricht, dass er über den Messias spricht, über Jesus spricht. Und wer in Jesus ist, der ist gerettet. Der ist in Israel, sozusagen geistlich gesprochen. Also im Römerbrief sehen wir das, dass die ungläubigen Juden ja ausgerissen werden aus diesem Israel Gottes, das die Verheißungen hat, und dass die Heiden mit eingepflanzt werden in das geistliche Israel. Und Gottes Herz ist, dass alle Menschen gerettet werden. Also Gottes Herz ist, dass alle Israel werden, dass alle sein Volk werden. Letztendlich. Und das sehen wir auch schon hier im Alten Testament angedeutet. Natürlich noch nicht ganz so klar wie im Neuen Testament. Aber wir sehen es auch da schon, dass Heiden sich anschließen können und Teil von Gottes Volk werden können. Über Edom. Edom, die Nachkommen von Esau, die haben ganz im Süden, Südosten gewohnt, also südlich und östlich des Toten Meeres, zumindest die Südhälfte vom Toten Meer. Dazwischen waren die Moabiter, wie gesagt. So spricht der Herr der Herrscher: Ist keine Weisheit mehr in Teman? Ist den Verständigen der Rat verloren gegangen? Ist ihre Weisheit verdorben? Aus Teman kam einer der Ratgeber von Hiob. Ich glaube, Eliphas war der Temaniter, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine Stadt, die für ihre Weisheit, für ihre weisen Einwohner bekannt waren. Aber den Verständigen ist der Rat verloren gegangen, ihre Weisheit verdorben. Und das heißt wahrscheinlich, dass sie Leiter gehabt haben, die nicht weise gehandelt haben. Und das ist oft mal der Niedergang eines Volkes. Können wir auch heute beobachten, Politiker, die nicht gottesfürchtig handeln und viel kaputt machen. Denn Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, wie wir wissen. Und Weisheit ist natürlich im Wort Gottes. Ob die Weisheit ist verdorben, da sehen wir auch wieder ein Problem. Sie waren stolz auf ihre Weisheit, die Edomiter. Aber menschliche Weisheit, irdische Weisheit, der Jakobus spricht drüber, teuflische Weisheit,
Torheit vor Gott.
Im Gegensatz zu göttlicher Weisheit von oben, die demütig ist und gottesfürchtig ist. Stolze menschliche Weisheit führt auch ins Verderben und jede Unabhängigkeit von Gott, wenn Menschen denken, sie wissen es besser als Gott. Und das war so ihr Problem. Und wir dachten, sie wissen es besser. Und sie sind selbstweise, unabhängig von Gott, zumindest dem Gott Israels, dem wahren Gott. Und ihre Weisheit ist Torheit geworden und ist offensichtlich der Anlass für Gottes Gericht über sie. Flieht, wendet euch zur Flucht, verkriecht euch tief, Bewohner von Dedan. Den Esaus Verderben habe ich über ihn gebracht, die Zeit, da ich ihn heimsuche. Wenn Winzer über dich kommen, werden sie keine Nachlese übrig lassen. Wenn Diebe in der Nacht, so vernichten sie euch, bis sie genug haben. Also wurden hier ziemlich vollständig aufgerieben. Und das ist in der Geschichte tatsächlich so passiert. Esaus Verderben habe ich über ihn gebracht. Da hat es begonnen, als Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat, weil er irdisch gesinnt war und nicht geistlich gesinnt war. Denn ich habe Esau entblößt, ich habe seine Verstecke aufgedeckt und will er sich verbergen, kann er es nicht. Niemand kann davon laufen. Vor Gott. Niemand kann davon laufen. Viele Leute versuchen das, Gott irgendwie zu entkommen, indem sie Gott klopft an das Herz und sie laufen in die Unterhaltung und in das Freizeitangebot und flüchten sich in die Karriere und Arbeit und Familie und Reichtum und was es sonst alles gibt, aber niemand kann davon laufen vor Gott. Psalm 139, wenn ich zum äußersten Ende laufen würde, na, die Flügel erhöhe bis zur Morgenröte, dann bist du schon da. Wir können nicht davon laufen vor Gott.
Der Jona wollte ja auch weg.
Der Jona hat auch die Erfahrung gemacht, genau. Dass es nicht funktioniert. Und wir haben heute andere Wege, wie wir versuchen, uns vor Gott und seiner Überführung und seinem Reden zu flüchten. Aber das Beste ist einfach aufzugeben und umzukehren. Zu sagen, okay, Herr,
hier bin ich,
hier bin ich. Wirk du in meinem Herzen, erneuer du mich. Ich will nicht mehr davonlaufen. Ich will dir verfügbar sein und zu dir umkehren und dir vertrauen. Denn ich habe Esau entblößt, ich habe seine Verstecke aufgedeckt. Und er will sich verbergen, aber er kann es nicht. Vernichtet ist seine Nachkommenschaft und seine Brüder und seine Nachbarn. Sie sind nicht mehr. Also die Babylonier haben da scheinbar schon einiges vollbracht davon. Aber dann später, so in der Zerstörung von Jerusalem 70 nach Christus, das waren so die ziemlich letzten Edomiter, die da mit aufgerieben wurden. Die hatten sich erst gegen Jerusalem gewandt auch und waren aber dann mit ihnen gefangen gegen die Römer. Verlass deine Weisen, ich nur werde sie am Leben erhalten und deine Witwen sollen auf mich vertrauen. Also nicht auf sich selber, sondern auf mich vertrauen. Denn so spricht der Herr, siehe, die nicht verurteilt waren, den Becher zu trinken, die müssen ihn trinken. Und du solltest der sein, der ungestraft bleibt. Also er sagt hier, Kollateralschaden im Prinzip. Unschuldige, die müssen mitleiden in dem Gericht. Und das ist ja immer so, kein Mensch sündigt alleine. Wenn ich sündige, dann müssen andere mitleiden. Oftmals ist ja die Konsequenz meiner eigenen Sünde und meines eigenen Handelns gleichzeitig auch Gottes Gericht, das er benutzt, um mich zu züchtigen. Aber oft leiden andere mit und so war es eben auch damals, als diese Nationen erobert wurden, die Herrscher, die Könige waren rebellisch, haben Götzendienst getrieben und gab sicher einige von dem einfachen Volk, die vielleicht sogar ein weiches Herz Gott gegenüber hatten, aber die einfach mitleiden mussten. Aber Edom war nicht unschuldig und das sagt er hier. Selbst wenn vielleicht unschuldige Nationen sozusagen auf dem Weg mitgelitten haben, die Nebukadnezar überrannt hat mit seinen Armeen. Edom war nicht unschuldig, sie werden gerichtet von Gott und zwar zu Recht. Du wirst nicht ungestraft bleiben, sondern du sollst ihn ganz trinken, diesen Zornbecher. Ist ein Bild, was wir in der Offenbarung auch sehen. Oft ein Bild für das Gericht, dass Gott seinen Zorn ausgießt, seinen Zornbecher. Du wirst nicht ungestraft bleiben, sondern du sollst ihn ganz trinken. Also hatten offensichtlich so diese Einstellung, wie viele Leute auch heute, ja, mich wird es nicht erwischen. Mhm. Guck mal, ich kümmere mich nicht um Gott, ich denke nicht an Gott, ich verachte Gott vielleicht sogar, ich rebelliere gegen ihn, aber guck mal, mir geht's doch gut. Ich mache Karriere, ich bin reich, alles läuft doch super. Mich erreicht Gottes Gericht nicht. Ja, warte noch ein bisschen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber so diese Hochmütigkeit. Denn ich habe mir geschworen, spricht der Herr, dass Bosra zum Entsetzen, zur Schmach, zur Verwüstung und zum Fluch werden soll. Und alle Städte zu ewigen Trümmerstätten. Bosra war die Hauptstadt damals. Der Edomiter zur Zeit von Jeremia. Eine Kunde habe ich vom Herrn vernommen und ein Bote ist unter die Nationen gesandt. Sammelt euch und kommt gegen es und macht euch auf zum Krieg. Denn siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, verachtet unter den Menschen. Deine Furchtbarkeit, der Übermut deines Herzens haben dich getäuscht, dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, den Gipfel des Hügels besetzt hält, wenn du dein Nest hochbaust wie der Adler, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr, und Edom soll zum Entsetzen werden. Jeder, der an ihm vorüberzieht, wird sich entsetzen und zischen über all seine Wunden. Oh Mann. Wie nach der Umkehrung von Sodom und Gomorra und ihrer Nachbarstädte, spricht der Herr, wird niemand dort wohnen und kein Menschenkind sich darin aufhalten. Sodom und Gomorra war natürlich der Urtypus für Gericht, das Bild für Gericht, aber die Städte lagen auch in dem Gebiet der Edomiter oder in dem Gebiet, wo die Edomiter später wohnen sollten. Erinnert uns an Obadja, da ist einiges parallel. Der Prophet Obadja hat er gegen Edom prophezeit, und zwar wirft er ihnen genau das vor, dass sie stolz waren. Sie haben in den Schlupfwinkeln der Felsen gewohnt, auf den Gipfeln der Hügel. Wir können an die Felsenstadt Petra denken. Das ist faszinierend, da muss man, um in diese Stadt zu gelangen, muss man durch so einen Canyon durchgehen. Ich bin da durchgelaufen, ich wollte eigentlich ein Bild mitbringen heute. Da ist an manchen Stellen wirklich nur so vielleicht 2 Meter breit und 20 Meter hoch, vielleicht noch höher. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Eroberer so, was sind, 1,5, 2 Kilometer lang ist dieser Canyon, wird Sick genannt, und jetzt Armeen, Eroberer, die sich durch diesen Canyon in die Stadt aufmachen wollen, konnte man natürlich sehr leicht versperren, blockieren und dann von oben beschießen. Also die haben sich sehr sicher gefühlt und sind hochmütig geworden, wieder durch diese Sicherheiten, die sie sich selber geschaffen haben. Sie haben gedacht, oh Mann, ich bin so stark. Und das ist ja immer das Problem. Also Selbstgenügsamkeit, unsere eigene Stärke, wenn wir darauf vertrauen, ist es gefährlich. Vers 19, siehe, wie ein Löwe steigt er von der Pracht des Jordan herauf zum Weideplatz am immerfließenden Bach. Ja, ich werde es plötzlich daraus vertreiben und den, der auserkoren ist, über es bestellen. In dem Fall Nebukadnezar. Denn wer ist mir gleich und wer will mich vorladen? Und wer ist der Hirte, der vor mir bestehen könnte? Darum hört den Ratschluss des Herrn, den er über Edom beschlossen hat, und seine Gedanken, die er über die Bewohner von Teman denkt. Wahrlich, man wird sie fortschleppen, auch die Geringen der Herde. Wahrlich, ihr Weideplatz wird sich über sie entsetzen. Von dem Getöse ihres Falles erbebt die Erde. Geschrei am Schilfmeer wird sein Schall vernommen. Siehe, wie der Adler zieht er herauf und fliegt und breitet seine Flügel aus über Bosra. Spricht hier von Nebukadnezar, wohl und seinen Armeen. Auch ein Gerichtsbild, der Adler, der gegen sie kommt. In Jesaja hatten wir auch Stellen, wo vom Herrn die Rede ist, der auf den Wolken oder auf Adlerflügeln zum Gericht kommt. Also ein typisches Bild für Gottes Kommen im Gericht. Jesus bezieht sich übrigens drauf in seiner Ölbergpredigt Matthäus 24 und die Parallelstellen. Da sehen wir auch dieses Bild. Und das Herz der Helden Edoms wird an jenem Tag sein wie das Herz einer Frau in Kindesnöten. Eine Frau, wenn sie gebiert.
Da ist nur eine Frau, das können wir gar nachvollziehen.
Das können wir gar nachvollziehen, ja, nur vom Beobachten.
Ja, ja, wir haben unsere eigenen Nöte.
Ist ja schlimm, was wir Männer alles miterleben müssen, ja? Dass wir uns
das, auch nicht so einfach, aber
das mit ansehen müssen, gell? Aber Jennifer war stellenweise ziemlich verzweifelt in ihren Wehen. Die ist 48 Stunden in den Wehen gelegen mit den Jungs. Und ja, also es ist ein passendes Bild, was Jeremia hier gebraucht.
In der Zeit, wo unsere erste geboren wurde, da war das ja noch nicht so üblich, dass der Mann dabei sein durfte. Ich war so einer der ersten dann, 1974 kam die Jenny. Und ja, das war so gerade, ja, dass man dann, hat man ja, ich weiß nicht, ob dein Papa dann mit dabei sein durfte oder hat.
Mein Vater gesagt? Hat immer gesagt, wir sind ja drei Kinder, ne? Er hat gesagt, er ist dankbar, dass er noch in der Zeit gelebt hat, wo das nicht üblich war. Ja. Ich muss euch sagen, nach der ersten Geburt, man weiß ja vorher nicht, wie eine Geburt ablebt, trotz aller Sexualerklärungen und was weiß ich was. Aber ich als Frau fand es erstmal nicht so angenehm, dass mein Mann da jetzt mit dabei gewesen war. Also von seiner Art, wie er mir geholfen hat und so, war super, weil da war keine Hebamme, da waren drei Frauen gleichzeitig. War super, dass da Andi dabei war. Aber so ich als Frau habe gedacht, oh, okay, jetzt hat Andi das alles gesehen und ich weiß auch nicht. Ja, ich würde es verstehen, wenn eine Frau auch sagt, oder ein Mann auch sagen würde, ich gehe da nicht mit. Oder
hatte ich in deinem tiefsten Leid erlebt.
Ja, also du bist ja dem so ausgeliefert.
Der
du bist ja
so, Erniedrigung.
Du bist einfach total am Kapitulieren.
Da gibt es keine Masken mehr im Kreißsaal.
Gar nichts mehr.
Dann kommt alles ans Licht.
Ja, aber
es ist so ein Erlebnis, das halt unvergesslich.
Das kann man dem Papa auch nicht nehmen.
Auch nicht.
Ja.
Da hören wir die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Also wie gesagt, wir armen Männer, gell, Bernd? Über Damaskus, jetzt geht's in den Norden. Damaskus, eine der ältesten Städte, die von der Antike bis heute eigentlich bewohnt waren, immer. Zuschanden geworden sind Hamad und Arpad, denn sie haben eine böse Nachricht vernommen. Das sind Städte bzw. Regionen. Da ist auch ein Wortspiel drin. In dem Hamad steckt das Wort Rebellion drin und in Arpad steckt das Wort Heimsuchung, Gericht drin. Also er verwendet hier ein Wortspiel im Hebräischen. Denn sie haben eine böse Nachricht vernommen. Machen die Propheten ja gerne, ne, solche Spielchen. Finde ich heute auch noch schön. Ne? Sie verzagen am Meer, ist Besorgnis, man kann sich nicht beruhigen. Damaskus ist schlaff geworden. Es hat sich umgewandt, um zu fliehen, und Schrecken hat es ergriffen. Angst und Wehen haben es erfasst wie eine Gebärende. Da haben wir es wieder, das Bild. Wie ist sie verlassen, die Stadt des Ruhms, die Stadt meiner Freude? Stadt meiner Freude, sagt Gott Darum werden an jenem Tag ihre jungen Männer auf ihren Plätzen fallen und ihre Kriegsmänner umkommen, spricht der Herr der Herrscher. Und ich werde ein Feuer anzünden in den Mauern von Damaskus und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Ben-Hadad war der König zu dieser Zeit. Die Stadt des Ruhms haben sie wohl auch stark gefühlt. Stadt meiner Freude, Stadt der Freude.
Die Erfüllung dieser Weissagungen kam ja dann so jetzt vom zeitlichen Ablauf. Es wurde ja ungefähr so 600 oder 500.
Ja, 586, 587 wurde
und dann
Jerusalem erobert und also die ganzen Nationen.
Ja, so dann, also es ist ja alles schon erfüllt, es hat sich ja buchstäblich dann so ereignet. Gerade die Stadt quasi jetzt des Damaskus. Später taucht es natürlich wieder auf, wo Saulus, Paulus, dann genau. War da ja dann wieder ganz in dem Sinne, wo er ja dann, wo sie dann runtergelassen haben im Seil. Ja. Und so die ersten Erlebnisse von ihm in dieser Stadt.
Jetzt haben wir einen Ausspruch über Kedar und Hazor. Das sind arabische Völker. Zelte Kedars hören wir öfter in der Bibel. Beduinen, Völker, nicht sesshafte. Hazor, da gab es auch eine
dann wieder weiter im Süden
Stadt, alles. Die waren sesshaft. Genau. Also ganz unten im Süden, in der Wüste. Über Kedar und über die Königreiche Hazors, die Nebukadnezar, der König von Babel, schlug. So spricht der Herr, macht euch auf, zieht hinauf gegen Kedar und überwältigt die Söhne des Ostens. Ihre Zelte und ihre Schafe werden sie wegnehmen, ihre Zeltdecken und all ihre Geräte und ihre Kamele holen sie sich. Und sie werden über sie ausrufen, Schrecken ringsum. Flieht, flüchtet schnell, verkriecht euch tief, Bewohner von Hazor, spricht der Herr. Denn Nebukadnezar, der König von Babel, hat einen Beschluss gegen euch gefasst und einen Anschlag gegen euch geplant. Macht euch auf, zieht hinauf gegen eine sorglose Nation, die in Sicherheit wohnt, spricht der Herr. Sie hat weder Tore noch Riegel, sie wohnen für sich. Also selbst in ihrer Abgeschiedenheit, sie haben sich vielleicht gedacht, okay, wir sind sicher, keiner wird kommen, um uns zu holen. Aber selbst das,
die Wüstensöhne,
war keine Sicherheit. Und die haben sich stark gefühlt, waren stolze Araber, na, ist klar. Sind sie heute noch. Aber wir sehen hier all diese Sicherheiten, die Menschen sich machen. Der eine denkt Weisheit oder Reichtum oder Täler oder Festungen und Berge oder die Einsamkeit in der Wüste, all diese Dinge, das sind keine wahren Sicherheiten. Er spricht eigentlich all diese irdischen Sicherheiten an, auf die Menschen sich verlassen.
Die Burg des Herrn ist unser Schutz. Der Gerechte dort läuft dorthin und wird beschirmt oder beschützt, ja. Also nur ihn. Ihm in Israel.
Der Name des Herrn ist eine starke Festung. Ja.
Einzige Sicherheit, alles andere wird keinen Bestand haben.
Das ist unsere Lektion vielleicht, die ich mir mitnehme von dem Abschnitt heute. Nur im Herrn ist Sicherheit, dass wir auch in unserem Leben auf nichts anderes vertrauen. Ist ja schön, wenn wir Sachen haben. Vielleicht auch eine Versicherung haben, aber wenn wir darauf vertrauen, dann ist es zu wenig, dann wird es uns keinen Halt geben können.
Ja, und es führt zur Sorglosigkeit. Ich finde es eigentlich schade, dass wir Deutschen nicht überfüllte Kirchen haben. Nur rein mal aus Dankbarkeit, wie wir leben dürfen, materiell schon mal gesehen. Das ist sehr traurig, ne? Ja, wir sind so reich und unsere Kirchen sind entvölkert.
Ja, Dankbarkeit, das ist eine Disziplin eigentlich, ne? Also es hält nicht lange an.
Nee.
Irgendwie ist unsere menschliche Natur. Man bekommt irgendwas Tolles und ist mir erstmal dankbar. Also was war ich dankbar, als ich meine Frau kennenlernen durfte und dass ich Familie haben darf. Und dann über die Jahre nimmt man es irgendwie selbstverständlich. Also ich bin noch immer dankbar für sie, aber es ist nicht mehr so diese überschwängliche, wie es damals erstmal, da war es so frisch. So, ja, danke, genauso wie die Errettung. Jesus hat mich errettet am Anfang. Ich meine, ich bin übergeschwappt vor Begeisterung. Und wenn ich mal mein Herz heute manchmal ansehe, muss ich sagen, hey, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, weil ich so lau bin in meinem Herzen. Und deswegen müssen wir immer wieder auf Jesus schauen und neu dankbar sein und ja, auch zur Disziplin machen, wirklich, wirklich Danke zu sagen, ist nicht selbstverständlich zu nehmen. Ich denke, das ist so ein Ding in unserer menschlichen Natur. Man fängt an, gute Dinge einfach hinzunehmen. Und
ja, jeder empfindet es auch ein bisschen anders, aber ich meine, bei dir war es vielleicht so, bei mir war das am Anfang gar nicht so euphorisch. Ja, ich denke schon so, aber dann war auch so eine Zeit, wo das so halt, ja, so latent irgendwie, ja, das ist ja schön, ich bin jetzt errettet und das ist alles gut. Aber es hat auch lange gedauert, bis ich dann, also die Liebe ist irgendwo gewachsen bei mir. Das ist nicht am Anfang so, kann ich jetzt nicht so sagen, ja, irgendwie so im Laufe der Zeit oder jetzt gerade, wenn man dann noch älter wird und dann wird es einem noch kostbarer und das ist wie in der Ehe auch. Wir sind ja schon so lange verheiratet. Und das ist wirklich, also außergewöhnlich, würde ich sagen, so unsere Beziehung. Das, ich weiß auch nicht, an was das. Also, das ist, findet man wirklich nicht oft, dass wir uns noch. Es wird auch noch stärker irgendwo. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so eine Gnade. So empfinde ich das halt.
So soll es sein, ne?
Ja, also, das ist irgendwie. Ja, so. Wie es eben ist.
Ja, und Dankbarkeit ist ja auch, also ich war ja früher ein sehr heruntergezogen, depressiver Mensch eigentlich. Sobald ich so aus dem geistlichen Leben gefallen bin, also ich war unheimlich schnell niedergedrückt und keine Vision und Selbstmitleid und alles. Und dann habe ich irgendwie mal durch eine Predigt angefangen, mal Danke zu sagen, ohne es zu fühlen. Auch schon den Tag so zu beginnen. Und ich merke oft so Menschen, die psychisch niedergezogen sind mit irgendwelchen Krankheiten auch, die haben keine Dankbarkeit, dass sie mal nur anfangen für sich so aufzuzählen. Also da war ein Pfarrer, der hat mal gesagt, er hat einen Ordner und da macht er jeden Tag Bilder, Sätze rein, wofür er Danke sagt. Und das hat mich total berührt. Ich habe diesen Ordner nie gemacht. Das ist für mich schon wieder viel zu viel Eck, aber mal die Haltung. Ja. Die Haltung hat mich angesprochen. Und Paulus sagt das, glaube ich, gell? Sagt in allem Dank. Ja. Und das habe ich auch mal wie ein Befehl auch empfunden. Mhm. Und es ist gesund. Einfach gesund. Mhm. Und wenn wir so unsere Ehe betrachten würden, unsere Kinder, da wo wir hingestellt sind, unsere Gemeinde, dann hat man auch viel mehr so die Könnensorientierung und nicht immer so, ah, das ist nun nicht und das und der nervt, sondern man ist so, ich glaube, man hat so einen gesünderen Blick auf die Dinge.
Ja, auch dankbar zu sein. Ja. Also jeder ist ja unterschiedlich veranlagt. Mhm. Aber meistens, also, keine Ahnung, ich sehe dann auch eher die 10% oder die 2%, die nicht funktionieren.
Genau.
Das reparieren, ne? Ich bin als Mann irgendwie so veranlagt, ne? Aber dabei kann man dann ja frustriert werden über Kleinigkeiten und eigentlich diesen Riesenreichtum an Segen und Überfluss an Segen nimmer sehen. Und das ist ja, ich meine, Depression kann ja ganz viele verschiedene Ursachen haben. Aber unser Denken spielt ganz sicher auch mit eine Rolle. Und einfach einen Blick zu bekommen, das Positive zu sehen. Und ja, auch eine Disziplinfrage manchmal. Mhm. Ne? Also gerade wenn man sich nicht danach fühlt,
genau,
oder so in diesem
das
Loch
ist
drin
das
ist.
Genau.
Das gebe ich dann auch manchmal so als Hausaufgabe, mach dir eine Liste von Segnungen und fang an, bewusst Danke zu sagen.
Ah, das hast du das auch am Sonntag gerade gesagt. Stimmt, eben, kommt, genau, ja.
Ja,
auch. Sehr gut, ja.
Aber das ist eine...
Liste, genau, oder halt, ja, einfach so die...
Auch dieses Verwöhnte, ne, eben Dinge nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern wirklich dankbar zu sein, ja, zu schätzen, deine Frau, ja, wie wunderbar sie ist und wie toll die Jenny das mit den Kindern macht und ja, dass ich sie haben darf, das ist ein riesen Segen. Und bist du manchmal frustriert über eine Zahnpastatube, die nicht zu ist oder irgend so einen kleinen Mist, ja, und regst dich drüber auf, statt das große Bild zu sehen. Und das ist einfach Quatsch, ja, und das müssen wir auch immer mehr lernen, dankbar zu sein, die Segnungen zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie wir da gelandet sind.
Das wird ja auch dann dieses ein kleines Schlagloch aus. Das war ja auch bereitet den Weg.
Ja.
Auch unter anderem Dankbarkeit macht den Weg eben.
Mhm.
Und ja, das gefährt sicher.
Genau. Ich habe es ja am Punkt Sorglosigkeit eingebracht. Mhm. Ich habe gesagt, schade eigentlich, dass die Menschen,
so,
die im Materialismus sind oder sich sicher fühlen. So, der König David hat ja in all seinem Reichtum dem Herrn ein Zelt gemacht, wo immer Lobpreis war. Er war dankbar, der war vielleicht nicht so der... Also der hat ja auch echt Dinger gedreht, aber irgendwie... Sagt Gott, er war ein gerechter Mann und ein Mann nach meinem Herzen. Und ich glaube, weil er einfach diese Dankbarkeit hatte. Die ganze Woche lang Lobpreis für den Herrn. Und wir haben Leben hier so gesettelt und haben das nicht. Im Gegenteil, wirst du noch komisch angeguckt, wenn du in die Kirche gehst sonntags so.
Ja. Ja, das ist die Wurzel des Übels. Das ist eigentlich die Selbstsucht. Das ist eigentlich das, der Grund für alles, was negativ ist, im Grund, wenn man ganz tief reingeht. Ja, alles, was ja, immer nur das selber zu fällt, oder auch mir das zuzuschreiben, ich habe das geschafft, ja, ich muss ja niemand danken, das ist mein.
Genau. Mhm.
Darum denke ich, wenn die ja auch nicht Gott kennen oder erkennen, oder, dann gehen die auch nicht in die Kirche zum Danken. Ich danke mir selber so quasi.
Genau, ja.
Ja, das ist schlimm.
Wo sind wir stehen geblieben?
Vers
32. Und ihre Kamele sollen zu Rauch
genau.
Und die Menge ihrer Herden zur Beute werden. Und ich werde sie, die mit geschorenen Haarrändern, Zeichen der Trauer, vielleicht auch des Götzendienstes, in alle Winde hin zerstreuen und werde ihnen von allen Seiten her Verderben bringen, spricht der Herr. Und Hazor wird zur Wohnung der Schakale werden, zur Öde für ewig. Niemand wird sich dort niederlassen und kein Menschenkind wird sich darin aufhalten. Auch ein vertrautes Bild für Gericht, die Schakale, die Öde für ewig, ist wahrscheinlich eine Übertreibung. Stichmittel der Übertreibung ist auch typisch für die Propheten, einfach für die Sprache. Ausspruch über Elam. Elam ist Persien.
Mhm.
Zerstreuung in alle Länder. Das Wort des Herrn, das zu Jeremia, dem Propheten, geschah über Elam im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda. So spricht der Herr, der Herrscher an. Siehe, ich zerbreche den Bogen Elams, seine wesentliche Stärke. Hat eine starke Armee, gute Bogenschützen offensichtlich.
Die
das, war ihre natürliche Kraft, auf die sie vertraut haben. militärische Stärke, das rettet auch nicht. Und ich werde die vier Winde von den vier Enden des Himmels über Elam bringen und es in alle diese Winde zerstreuen. Auch ein typisches Bild für Gericht. Vier Winde von vier Enden der Erde, das finden wir auch in der Offenbarung zum Beispiel und anderen Propheten. Und ich werde Elam verzagt machen vor seinen Feinden und vor denen, die nach seinem Leben trachten, und werde Unheil über sie bringen, die Glut meines Zorns, spricht der Herr. Und ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie vernichtet habe. Und ich werde meinen Thron in Elam aufstellen und werde Könige und Oberste daraus verloren geben, spricht der Herr. Aber es wird geschehen am Ende der Tage, da werde ich das Geschick Elams wenden, spricht der Herr. Also, Elam hat einen Konflikt mit Nebukadnezar oder mit den Babyloniern zu der Zeit von Jeremia, aber erobert worden sind sie durch Griechenland. Später Alexander dem Großen. Aber Gott sagt, ich werde meinen Thron aufstellen. Also Gott benutzt diese Reiche, diese irdischen Herrscher, um andere Reiche zu richten. Aber auch hier wieder eine Verheißung. Es wird geschehen am Ende der Tage, da werde ich das Geschick Elams wenden, spricht der Herr. Ende der Tage spricht immer von der Zeit des Messias, von dem messianischen Reich. Und wir wissen, Elamiter waren zu Pfingsten in Jerusalem, als Petrus gepredigt hat. Also das Zeitalter des Messias, da werde ich das Geschick wenden.
Und wir Elamiter auch hier in der Gemeinde?
Wir wissen, Iraker, dass Elamiter
den daher
Teil von Reich Gottes geworden sind.
Ja, ja, aber ich meine,
aus Persien, ja.
Persien, ja, ja, ich meine, ist ja
Mahmud und Masir und Tahir und Sacha.
Also jetzt auch, Gemeinde ist ja immer wieder eine besondere Ordnung noch. Das ist ja die Brautgemeinde, die einen besonderen Vorzug hat gegenüber dem Israel, das dann in dieser Endzeit oder die Nationen, wo da noch sich bekehren, also durch die Botschaft der Israeliten, die ja den Missionsauftrag dann in der letzten Zeit noch ganz verstärkt ausführen.
Also Gott wirkt auch dann, ja, mit den Nationen.
Kommen die ja auch noch.
Und
viele errettet.
Er hat auch eine Zukunft für sie. Also er macht mit diesen Nationen was Ähnliches, mit manchen zumindest. Von einigen haben wir nicht gehört, eine Verheißung, dass... Sollte uns nachdenklich stimmen. Ich denke, man kann so weit gehen in der Rebellion gegen Gott, dass Gott sagt, okay, das Gericht ist endgültig. Ich bin fertig mit dir. Und das ist dann wirklich schlimm, wenn ein Mensch an den Punkt kommt. Aber prinzipiell sehen wir, dass Gott eigentlich auch noch ein Heilshandeln an den Nationen tun will. Und er tut was Ähnliches wie mit Juda. Er will sie züchtigen durch dieses Gericht, durch diese Gerichte, dass sie von dem Götzendienst umkehren und dass sie zu ihm kommen. Und im Zeitalter des Messias, wie gesagt, Pfingsten, da sehen wir eine Erfüllung davon, dass die Nationen zu Jesus, zu Gott zurückkommen und Teil von Gottes Volk werden. Und das ist
Teil des
sein Herz für jeden einzelnen Menschen. Also, Lektion für mich, lass dich nicht abhalten von Gott und ihm zu folgen durch Materialismus, durch irdische Sicherheiten, durch irdische Stärke, sei es körperliche Stärke oder Waffen oder irgendeine ökonomische Macht.